Ja, der Predigttext ist heute Johannes 11. Es geht um Lazarus. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachten, sie wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er das nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt?
Ja, eine herausfordernde Geschichte, die wir hier lesen. Es hat erstmal etwas zu tun mit dem Thema Sterben. Das ist natürlich auch kein ganz so einfaches Thema. Ich persönlich, wenn ich sowas lese und auch diese Geschichte, verbinde ich immer mit dem Tod von meinem Opa, als er verstorben ist, der mir einfach sehr nahe gestanden ist und was mir so ein bisschen den Boden unter den Füßen damals weggerissen hat. Ich war damals, glaube ich, 12, 13 Jahre alt, kam in die schwierige Phase, wo die Eltern kompliziert werden. Man nennt es auch Pubertät. Und mein Opa war eigentlich da meine Stütze gewesen in dieser Zeit. Und ja, doch ist er dann auch verstorben und das war für mich ganz schwierig. Aber ich stehe hier, ich bin nicht daran kaputt gegangen, dass ich meinen Opa verloren habe an diesem Verlust. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, die über den Tod hinausreicht. Am Anfang von diesem Kapitel, was Udo uns jetzt einen Abschnitt daraus vorgelesen hat, lesen wir davon, dass Lazarus ganz krank ist und dass Jesus offensichtlich mit dieser Familie verbunden ist, mit Lazarus und seinen Schwestern Maria und Martha. Und dass er sie kannte, dass er sie liebte, dass sie ihm irgendwie ein bisschen näher standen. Jesus war gerade auf dem Weg in Richtung Jerusalem. Dieses Ereignis kommt oft normalerweise in der vorösterlichen Zeit auch vor in Predigten, weil das nämlich kurz davor ist, bevor Jesus wirklich nach Jerusalem einzieht, bevor die Passions-Leidensgeschichte von Jesus losgeht. Und eigentlich haben die Jünger ihm auch abgeraten, ey, jetzt zieh bloß nicht in Richtung Jerusalem oder auch nach Bethanien, weil das nur 3 Kilometer von Jerusalem entfernt war, weil der Hohe Rat, mit dem bist du gerade nicht so gut gestellt, die wollen dich töten und es wäre vielleicht jetzt eigentlich nicht das Schlauste, dorthin zu gehen. Aber wir lesen, Jesus macht sich auf den Weg nach Bethanien, um dort eben hinzukommen, wo Lazarus nun verstorben ist. Er kommt am 4. Tag an. Die Juden, die hatten einen Glauben, dass sozusagen nach dem Tod die Seele eines Menschen noch 3 Tage in der Nähe von dem Körper verweilt. Aber nur noch 3 Tage. Das heißt 4 Tage, da ist wirklich jede Hoffnung verloren gewesen eigentlich. In der damaligen Zeit, in der damaligen Kultur und auch in der damaligen und auch heute noch in der, wie nennt sich das, Klimazone, vielen Dank, ist es ja so, dass man die Toten nicht einbalsamiert hat, wie es vielleicht bei den alten Ägyptern war, sondern dass man sie einfach in Leintücher gewickelt hat, vielleicht noch so ein paar Gewürze und Kräuter dazu gepackt hat, damit es nicht sofort so schnell riecht. Aber das passiert, das ganz Natürliche, wenn Verwesung kommt, dann riecht es halt. Und deswegen hat man damals und auch heute noch die Toten dort sehr schnell beerdigt, um diesen Gerüchen auch zu entgehen. Also 4 Tage tot, das war wirklich so für die Juden etwas sehr Endgültiges. Die Seele war jetzt auch nicht mehr in der Nähe. Und der Körper riecht vielleicht dann auch schon. Und es war üblich, dass andere Juden kommen, um auch den Toten zu betrauern. Und offensichtlich war die Familie beliebt und bekannt. Das war aus der nahegelegenen Stadt Jerusalem. Auch Leute zu ihnen gekommen ist, um zusammen zu trauern und diesen Toten zu beklagen. Das war natürlich auch gefährlich für Jesus, wenn viele Leute aus Jerusalem kommen und sehen, er ist da. Und vielleicht passierte noch ein Wunder und dann sind dann die Feinde da in der Nähe von dem Hohen Rat. Aber okay. Ich möchte uns heute mit hineinnehmen und ein bisschen anschauen, wie begegnet Jesus diesen beiden Schwestern, Martha und Maria. Wir lesen hier als erstes und haben gerade gehört, Martha kommt Jesus entgegen. Und wir wissen nicht genau, wie, in welcher Stimmung sie war, in welcher Gefühls- und Tonlage sie Jesus begegnete und dann zu ihm spricht, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Wir wissen nicht, ob da ein Vorwurf, ob Wut da drin lag oder ob es Zweifel, ob es Vertrauen, was jetzt wirklich ihre Motivation war. Aber vielleicht war trotzdem auch ein bisschen Glaube, Zutrauen und Trotz dabei, dass Jesus, wenn er rechtzeitig da gewesen wäre und gebetet hätte, doch diese Krankheit geheilt hätte. So wie er es ja auch schon vielfältig getan hat. Jesus entgegnet ihr und sagt ganz platt, dein Bruder wird auferstehen. Wir merken schnell, dass was Martha und was Jesus jetzt mit diesem Auferstehen assoziieren, ist ein Unterschied. Martha hat vor Augen den Glauben, den die meisten Juden in der damaligen Zeit hatten, nämlich, dass es einen Tag geben wird, an dem alle sozusagen wieder auferstehen werden. Das ist so verheißen im Alten Testament. Beim Propheten Daniel gibt es eine bekannte Stelle, worauf sich die Juden berufen und auch im Jesaja-Prophetenbuch. Und nur eine kleine Gruppe, die Sadduzäer, das war auch eine Strömung bei den Juden, nur die glaubten nicht an die Auferstehung. Aber eigentlich war das was sehr Populäres sozusagen, an die Auferstehung zu glauben. Halt an einem Tag, wenn diese Welt zu Ende geht und das Reich Gottes wirklich da ist. Aber Jesus meinte hier was anderes. Und Jesus konfrontiert sie eigentlich sehr deutlich in ihrer Trauer und Verzweiflung und sagt, ja, um dieses Missverständnis aufzulösen, spricht sie mit der Wahrheit an. Nicht, es wird einmal irgendwann die Auferstehung geben, sondern Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus spricht von sich selber, ich bin die Person. Ich bin in Person die Auferstehung und wirkliches Leben. Er ist der Garant. Er ist der Weg zur Auferstehung und zum Leben. Glaubst du das? Wenn wir uns in Deutschland umhören und gerade zu Ostern finden Umfragen statt, dann glaubt ein Großteil der Bevölkerung nicht daran, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Wie sieht's bei dir da aus? Martha findet in dieser Wahrheit von Jesus Christus Hoffnung. Sie bekommt Boden unter den Füßen und bekennt, ja Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in diese Welt kommen soll, wie es verheißen ist. Jesus spendet ganz konkret Trost, Hoffnung und Zuversicht, nicht in Zukunftsformulierung und in Vielleichtformulierung, sondern indem er selbst da ist. Jesus gibt nicht nur Auferstehung und Leben, er ist es auch in Person. Er ist Geber und Gabe in einem. Und diese Wahrheit, die dahinter steckt, ist sehr grundlegend und wichtig. Es gibt kein Heil, es gibt keine Hoffnung, keine Rettung, außer allein durch Jesus Christus. Wir kommen da nicht an ihm vorbei. Und Gottes Reich bricht an dem Tag an, an dem alle auferstehen werden. Das war der Glaube der Juden. Und Jesus sagt, dieser Tag beginnt jetzt schon. Das Reich Gottes beginnt mit mir. Das, was einmal sein wird, das beginnt schon jetzt zu wirken. Ja, der leibliche Tod, dass wir einmal sterben werden, das wird noch kommen. Aber das ist nicht das Ende. Das ist nicht ein geistlicher Tod. Es gibt eine Hoffnung über diesen leiblichen Tod hinaus. Und wir dürfen heute das schon ein Stück weit mitsehen und erleben. Auch später noch kommt nochmal diese Zweifel von Martha hoch und Jesus begegnet ihr nochmal mit dieser Wahrheit. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und daraufhin erweckt er Lazarus von den Toten. Wie Jesus Maria begegnet, ist etwas anders. Auch sie geht zu Jesus und auch sie reagiert sehr ähnlich und seufzt vielleicht oder spricht zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber die Reaktion von Jesus ist diesmal anders. Wir lesen hier, dass Jesus im Geist seufzt und bewegt ist, als er gerade Maria und die anderen Juden so weinen sieht. Die Traurigkeit, die er hier erlebt, bewegt ihn, zieht ihn mit hinein. Er verspürt den Schmerz, er weint. Im Theologiestudium war es so, dass wir viele Bibelverse auswendig lernen mussten. Ich glaube, in der Stück 200, 300 Stück mussten wir halt über die Zeit auswendig lernen und wurden dann geprüft, ob wir auch die Bibelverse auswendig gelernt haben. Und wir haben natürlich versucht, nicht die ganz langen Verse rauszusuchen, sondern die kurzen. Und eigentlich ist das der kürzeste Satz in der Bibel, die wir so haben. Jesus weint. Das ist ein toller Vers. Also wenn du Bibelverse auswendig lernen willst, fang damit an. Jesus weinte. Jesus zeigt hier Gefühle. Jesus weint im Anbetracht seines verstorbenen Freundes. In Anbetracht der Familie und Freunde, die trauern. Wir sehen hier Jesus, der mit den Trauernden trauert. Der Gefühle zeigt und mitfühlt, der nicht sagt, ey, die Gefühle sind hier falsch am Platz, obwohl er diese Hoffnung von der Auferstehung ja in Person auch verkörpert. Vielleicht kommt in Jesus auch die Trauer über seinen eigenen Tod, der ihm bevorsteht, irgendwie in ihm hoch. Es ist nicht mehr lange hin, bis auch er sterben wird. Aber damit ist es nicht vorbei. Vielleicht trauert Jesus auch über diese Hoffnungslosigkeit, die er in dem Moment wahrnimmt in vielen dieser Leute. Jesus Christus ist schon im Alten Testament verheißen, dass er kommt. Und in Jesaja, ein Vers, den wir immer wieder zitieren müssen, weil er einfach so treffend ist, steht über Jesus prophezeit, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Aber für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und doch sind wir durch seine Wunden geheilt. Oder die Offenbarung spricht davon, dass unsere Tränen einmal abgetrocknet werden. Ja, Tränen sind berechtigt. Wir dürfen trauern. Doch es gibt eine Hoffnung in der Trauer. Und das ist ein Riesenunterschied, wenn wir Jesus in Person, der die Auferstehung und das Leben ist, vor Augen haben. Und wenn wir daran glauben, dass es nicht vorbei ist. Durch Jesu Gegenwart, durch seine Tränen, durch sein Mittrauern und dadurch, dass er die Auferstehung und das Leben verkörpert, gibt es Hoffnung und findet Maria hier Trost und Hoffnung. Es gibt eine Osterhoffnung, auch in diesem dunklen Herbst. Ich nehme wahr, ich glaube, ich habe es in meinem Infomail geschrieben, ich nehme wahr, dass es jetzt gerade durch diese dunkle Jahreszeit, dass das was macht mit den Menschen. Dass es runterzieht, die Dunkelheit. Und auch wenn wir jetzt Weihnachten und erst dann Ostern haben, finde ich, die Osterhoffnung gilt fürs ganze Jahr. Die gilt auch jetzt im Herbst. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Das gilt auch in dieser Zeit, wo die Tage wieder kürzer werden, wo viel Dunkelheit ist. Und durch diese Osterhoffnung kann gerade auch in der Dunkelheit Neues wachsen. Wenn wir uns bei Gott verwurzeln, kann Hoffnung wachsen. Die Geschichte, wie Jesus diesen zwei Schwestern begegnet, ist nicht zu Ende. Wahrheit und Mitgefühl ebnen diesen Weg zu diesem Wunder, wovon wir hier bei Johannes lesen. Und das ist eigentlich das größte Wunder, was Jesus in seiner Zeit getan hat, dass er den Tod überwindet. Schon bevor er selber das alles durchlitten hat, sehen wir und erleben wir hier schon, dass er stärker ist, dass er der Sieger ist über den Tod. Im Johannesevangelium lesen wir insgesamt von 7 Wundern, die sich eigentlich immer so steigern und die jetzt zum Höhepunkt gelandet sind. Von dem Wirken, was wir Jesus sehen, als er umhergezogen ist, mal abgesehen natürlich von seinem Leiden und Sterben und Wiederauferstehen. Jesus weist hier schon auf seinen Tod und auf seine Auferstehung hin und dass er ein für alle Mal kurz darauf dem Tod überwindet und besiegt und damit allen dunklen Mächten den Kampf ansagt und sie in ihre Schranken weist. Sie besiegt. Wir lesen davon auch im nächsten Kapitel, dass die Leute kommen und Lazarus anfassen, ihn sehen wollen, um zu sehen, dieses Wunder ist wirklich passiert. Und auch doch heute ist das eigentlich noch so, dass wir uns wünschen zu erleben und es total anziehend ist, wenn wir Zeugnis davon geben, wenn wir an jemand erzählen kann, was wir mit Gott erlebt haben, wie Gott gewirkt hat. Wenn jemand voll Hoffnung ist und Auskunft geben kann über diese Hoffnung. Gerade in diesen Zeiten von Krisen, wo sich viele die Frage stellen, was wird morgen sein? Und wie stark es ist, wenn jemand in Schwierigkeiten steht und sich doch nicht unterkriegen lässt, sondern sich voll Zuversicht und Vertrauen an Jesus klammert. Und was heute auch noch ganz normal ist, sind Zweifel, die in uns hochkommen können. Vielleicht auch hier in der Geschichte. Warum ist Jesus nicht schneller gekommen? Er hätte sich noch mehr beeilen können. Warum ist Jesus zu spät? Gibt es überhaupt ein zu spät bei Jesus? Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, zu warten auf Jesus, dass er kommt. Und manchmal fühlt sich das an, dass wir ihn nicht erleben, nicht hören. Vielleicht sind manchmal diese Worte von Maria und Martha, ach Herr, wenn du nur da wärst, auch etwas, was uns in den Sinn kommt. Manches verstehen wir nicht und begreifen es nicht. Aber wir wissen und haben die Hoffnung und eine Person an unserer Seite, die die Auferstehung und das Leben ist. Jesus Christus. Und in allem, wo wir jetzt noch warten, wo wir auf ihn hoffen, ist er nicht weit weg, sondern er steht da. Er trauert mit den Trauernden. Er fühlt mit. Die Wahrheit ist, Jesus ist die Auferstehung und das Leben und Jesus ist der Sieger. Jesu Auferstehung, Ostern hilft uns, unsere Zweifel anzuzweifeln, wie es mal ein Greifswalder Theologe und Professor Michael Herbst treffend formuliert hat. Die Auferstehung hilft uns, unsere Zweifel anzuzweifeln. Denn der Zweifel kann Berge versetzen. Was wäre, wenn Jesus doch stärker ist? Was, wenn nicht alles ein Märchen ist? Was, wenn ich heute erleben könnte, wenn ich mich danach ausstrecke? Was, wenn ich das Beste verpasse, nur weil ich falsch geglaubt und zu wenig an meinen Zweifeln gezweifelt habe. Jesus ist auferstanden gegen Hoffnungslosigkeit, gegen Verlorenheit, gegen Einsamkeit, gegen Trauer, gegen Schuld, Feindschaft. Und wir können hier in der Begegnung, wie er Martha und Maria begegnet, zwei Wahrheiten lernen. Jesus begegnet in Wahrheit und mit Mitgefühl. Und fordert uns auch heraus, so umzugehen. Manchmal müssen wir Wahrheit proklamieren, vielleicht Gottes Sieg, vielleicht auch manchmal unbequeme Wahrheiten, wollte ich eigentlich sagen. Manchmal müssen wir sagen, es reicht, wach auf. Und manchmal reicht einfach eine Umarmung, ein Mitweinen. Wir müssen manchmal für die Wahrheit einstehen, gerade in einer Welt, die voller Lügen ist. Wir brauchen Wahrheit im Umgang miteinander. Auch manchmal da, wo voller Mitgefühl alles unter den Teppich gekehrt wird, bis dann doch einer drüber stolpert und zu Fall kommt. Wahrheit macht frei, lesen wir auch im Johannesevangelium. Und wir brauchen Jesu Hilfe, Wahrheit zu erkennen, zu ergreifen, in Anspruch zu nehmen. Oft sind Menschen auch manchmal ohne Rücksicht auf Verluste unterwegs, um Wahrheiten auszusprechen. Und sind wir dabei, nach eigenen Maßstäben zu bemessen, wo jetzt die Wahrheit gut oder nicht gut wäre? Wir brauchen Jesus, dass er uns hilft, in Wahrheit und Mitgefühl unterwegs zu sein. Es gibt Menschen, die tendieren dazu, andere zu begleiten, mit ihnen zu weinen, ihnen Liebe und Mitgefühl zu zeigen. Und das ist gut und richtig. Davon brauchen wir mehr. Aber wir dürfen auch Wahrheit nicht verschweigen und unter den Teppich kehren. Aus Angst zu verschrecken, aus Konfliktscheu, Menschen zu verletzen. All das können wir und sollen wir tun, indem wir mit Jesus unterwegs sind. Indem wir Jesus hineinholen als Person, der die Auferstehung und das Leben ist. Und der uns mit seinem Geist führt und leitet, Wahrheit auszusprechen, zu trösten, Mitgefühl zu zeigen. Wir brauchen hier ein gesundes Gleichgewicht. Und durch Wahrheit und Tränen hindurch kann Neues geschehen. Kann Hoffnung aufblühen. Wahrheit und Mitgefühl. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du gut bist, Herr. Ich danke dir, dass du voller Wahrheit bist, Herr, dass wir, wenn wir dich anrufen, Herr, deinen Sieg ausrufen, dass wir Wahrheit proklamieren, dass du gekommen bist, gestorben bist, dass du die Auferstehung und das Leben bist, dass du Hoffnung bist, Herr. Ja, in allen Schmerz hinein, in alle Hoffnungslosigkeit, Herr, in Zerbruch. Herr, ich danke dir, dass du mitfühlst, Herr. Hab Dank, dass wir hier sehen dürfen in diesem ganz kurzen Satz, dass du weinst, Herr. Dass du dich ja erbarmst über uns, dass dir nicht egal ist, wie es mit uns aussieht, Herr. Herr, und ich danke dir, dass du größer bist, Herr. Und ich möchte dich ganz neu bitten, dass wir deine Wahrheit ergreifen, dass du in Person die Auferstehung und das Leben bist, Herr. Dass wir dich erleben dürfen als jemanden, der in Schmerz, in der Dunkelheit an unserer Seite ist, egal wodurch wir auch gehen, Herr, in guten wie in schlechten Zeiten, Herr. Hab Dank für, ja, dass wir erleben dürfen, Herr, dass wir unseren Zweifel anzweifeln dürfen, Herr, und uns daran festhalten, dass du größer bist, Herr, und das möchte ich heute Morgen hier proklamieren, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, Herr, in Wahrheit und voller Mitgefühl auch untereinander unterwegs zu sein, Herr. dass wir in deiner Liebe, mit deinem Geist geleitet, Wahrheiten aussprechen können, proklamieren können, nicht unter den Teppich kehren und voller Trost und Mitgefühl, mit Weinen, mit Lachen können, einfach da sein können, Herr. Hab Dank für dein Vorbild, Herr. Hab Dank, dass ja nach diesen Begegnungen, dass du Lazarus von den Toten auferweckt hast und dass du kurze Zeit selber das durchgemacht hast, Herr, zu sterben und wieder aufzuerstehen und dass du diesen Sieg errungen hast und dass wir darin wandeln dürfen, dass wir das für uns ergreifen dürfen, Herr. Komm du, Herr, mit deinem Geist, sei du uns nahe, Herr. Komm du mit Wahrheit, komm du mit deinem Trost und mit deinem Mitgefühl. Amen.